Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box.
Jan und Pauli sitzen vor dem Mikro.
Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box.
Jan und Pauli sitzen vor dem Mikro.
Yes.
Hey.
Hello.
Ab geht's. Hallo, liebe Freunde.
Hot es ist Town. Zeit. Summer in the City.
In the City, ey. Du hast ein gestreiftes T-Shirt an, Jan. Das sieht aus, als wenn du Trainer bist. Nee, als wenn du Schiedsrichter bist.
Ich, oder bin, bei Ich bin Schiedsrichter beim Rugby in der Jugendliga in Potsdam tatsächlich. Ich bin wieder zurück in Berlin, Oliver. Es ist soweit. Die Sonne scheint, die Unwetter regnen ab. Du weißt, was das bedeutet. Heute ist der 25. Juni 2023. Es ist ein Sonntag. Es ist Spotify. Du weißt, was heute ist, Olli, ne?
Ja, es ist die letzte große Sendung vor der Sommerpause. Und ich sag dir eins, ich freue mich auf die Sommerpause. Ab jetzt müssen wir euch ein bisschen allein lassen. Wir nehmen euch von der Hand, also wir lassen die Hand los und ihr habt den ganzen Sommer frei. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Ihr könnt andere Podcasts hören. Ihr könnt euch natürlich auch mit Netflix oder sowas beschäftigen. Aber geht mal raus, Leute. Einfach in die frische Luft. Es ist nämlich gerade fantastisches Wetter. Siehst du, dass ich ein bisschen Segelbräune habe?
Du hast Segelbräune. Du sitzt vor dem Buddha, hast Segelbräune, dieses lockere schwarze T-Shirt an. Dazu so eine freche Tolle wie der junge Elvis. Du siehst wirklich frisch aus, denn je. Du brauchst eigentlich gar keinen Urlaub.
Ich bin nämlich Bootsbesitzer, Jan. Ich bin Hausbootbesitzer, habe ein paar Tage auf dem Boot verbracht. Aha. Die Sonne schien. Ich habe einen richtig guten Tag. Und hier langsam sehe ich aus wie die anderen Typen, die da so ihre Yachten haben mit ihren deutlich jüngeren Frauen.
Ich schwöre dir, eines Tages wird ein lustiger Comedy-Reporter vom WDR bei dir vorbeikommen und genauso einen Beitrag, wie ich damals über Gunther Gabriel über dich machen. Olli Schuch,
kultig.
Auf diesem Hausboot lebt er jetzt. Ja, ich bin dann irgendwann von Berlin ganz hierher gezogen, weil die Frikadellen hier so gut sind im Hafen. Und dann hängst du da auf dem Hausboot rum.
Und schneide eigene, das hat ja Gunther Gabriel immer gemacht. Der hat eigene Zeitungsartikel von sich ausgeschnitten und in einer Mappe abgeheftet. Die liegen unten alle bei mir im Keller. Ja. Der hat sowieso eine Eigenschaft gehabt. Er hat sich Schlagzeilen aus Zeitungen ausgeschnitten und die einfach wahllos gesammelt. Und ich habe das
über sich oder allgemeine Schlagzeilen?
Es gibt zwei Mappen. Eine über sich und einmal über allgemeine. Zum Beispiel Iris Berben. Hat sie was machen lassen oder so eine Sache?
Das hat er ausgeschnitten.
Ich weiß nicht. Das hat er für mich. Ich habe die Struktur oder das Konzept dahinter noch nicht ganz verstanden. Auf alle Fälle lagern die bei mir. Wenn jemand Bedarf hat oder eine Collage machen will mit legendären Bild und anderen Zeitungsausschnitten, dann kann er sich bei mir melden. Jan, wie sieht's aus? Bist du vorbereitet auf den Urlaub?
Ich bin erstmal vorbereitet auf die heutige Sendung. Ich habe so eine lange Liste, die wir abarbeiten müssen.
Ich habe auch eine lange Liste.
Ich bin gar nicht vorbereitet auf den Urlaub tatsächlich. Wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, also am Sonntag, heute ist Sonntag, wir nehmen heute auf, es ist ungefähr Freitag. Genau können wir es nicht sagen, weil wir selber, für uns ist das Leben im Rausch. Tage sind unwichtig. Wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, bin ich bereits im Urlaub. Da bin ich bereits in Nordamerika und werde mit dem Wohnmobil ganz alleine durch Kanada fahren und einfach mal die Seele baumeln lassen, mir die Landschaft anschauen und komplett runterkommen. Und ich muss sagen, ich habe so ein paar Sachen nachgeholt jetzt in der letzten Woche, weil ich habe abends immer so viel Zeit gehabt, beziehungsweise ich wollte mich abends immer noch ablenken, weil ich tagsüber, kennst du, wie das ist vom Urlaub, man muss Sachen abarbeiten, Steuererklärungen noch machen, ich muss noch so 1000 Sachen schreiben und 1000 Sachen fertig machen und dann habe ich abends immer gesagt, und jetzt ist Me-Time. Time und ich habe ein paar Sachen nachgeguckt, die du mir empfohlen hast. Zum Beispiel habe ich diese Woche die Helga Feddersen-Dokumentation gesehen.
Endlich.
Die du vor ganz langer Zeit mal gedroppt hast. Und ich habe dich, glaube ich, angelogen, dass ich gesagt habe, ich habe die gesehen, aber ich habe die nie gesehen. Und jetzt habe ich sie gesehen. Und was mir gar nicht klar war, ist, dass Helga Feddersens Charaktergesicht aufgrund einer Krebserkrankung zustande gekommen ist, was ja wahnsinnig tragisch ist. Und was für eine schlaue, coole Frau.
Ey, was für eine geile, tolle, reflektierte Frau mit was für einem tollen Selbsthumor und wie die auch dem Krebs getrotzt hat bis zum Schluss. Oft im Fernsehen noch aufgetreten ist, deutlich gezeichnet. Und was man immer wieder vergisst, ist auch, dass das eine schöne Frau war.
Und eine wahnsinnig gute Schauspielerin.
Und schön mache ich nur so, dass man sich sehr oft über sie lustig gemacht hat. Am Ende über ihr Gesicht mit Kyle Dyle ist sie oft aufgetreten oder ähnliches. Aber das war eine innerlich und äußerlich schöne Frau und die auch eine tolle Schauspielerin war. Auch selber mal Regie geführt hat beim Film und ähnliches. Und ich ich muss ab und zu einfach an Helga Feddersen denken.
Aber lustig, weil ich hatte die gar nicht so präsent, so wie du, weil es ist schon ein sehr Hamburger Urgestein. Aber wie sie sich nach der Krebserkrankung zum Beispiel im Laden ihres Vaters über 2 Jahre dann hoch, im wahrsten Sinne des Wortes, hochgearbeitet hat, zurück in die ins Leben und eigentlich vom Michel springen wollte, weil sie so fertig war, weil ihr Gesicht zerstört war. Und also ganz wahnsinnig tragisch. Und was ich mich total gefreut habe, ist, das ist natürlich kein neuer Spruch, aber dass sie damals immer schon gesagt hat, ich bin irgendwie, ja schade, dass man das komisch und das ernst nicht zusammenbringen kann, also U und E, weil ich bin irgendwie Ü. Und dann habe ich das gehört und dachte, Momentchen mal, das ist doch mein Lebensmotto. Das ist doch mein Konzept. Also die Firma heißt sogar so U und E. Weil ich immer, und ist U vorne, weil ich finde, das muss zusammengeschraubt werden. U und E gehören zusammen. Go together in perfect harmony. Das ist ein historischer Fehler, dass man denkt, das E muss vom U getrennt sein. Es geht nur zusammen, nur mit beidem zusammen kann man die Welt erfassen. Das hat Helga Feddersen vor 40 Jahren schon in die Kamera reingeredet.
Es gibt ein Interview, wenn ich das kurz noch sagen darf, mit Helga Feddersen, wo sie den Satz werde ich nicht vergessen, wo sie gefragt wird, was für sie Freundschaft ist oder was ist ein Freund in ihrem Leben. Und sie hat gesagt, ein Freund, was hat sie gesagt, ist eine Seele in zwei Körpern. Ich fand das irgendwie einen krassen Satz damals, so für ihren besten Freund. Freundschaft oder ein Freund ist eine Seele in zwei Körpern. Hat sie irgendwie noch besser pointiert gemacht in der Talkshow, kann man, glaube ich, alles auf YouTube sehen. Coole Frau gewesen.
Ja, wirklich, wirklich wahnsinnig. Doku ist sehr zu empfehlen, kann man bei YouTube schauen. Und es wird mein YouTube-Sommer. Ich werde natürlich mir vornehmen, die Natur mir anzuschauen und sitze dann abends in meinem T3 und denke, ach komm, der Berg ist, wurde genug angeguckt. Jetzt gucke ich bei YouTube rein. Ich hoffe, dass der Empfang ganz gut ist. Olli, es sind wahnsinnig viele Dinge passiert. Ich mal nur kurze Ankündigung. Erstens, ich war im Borchert. Zweitens, ich habe eine interessante Sache rausgefunden, die Bremen und Hamburg unterscheidet. Ich habe diese Woche ein paar meiner Nemesis getroffen. Ich habe ein paar Leute getroffen. Noch viel krasser. Ich war auf einer Veranstaltung, wo jeder zweite Gast immer eine Pointe meiner Witze ist. Oder es läuft gerade ein Verfahren gegen mich, weil die mich verklagen. Das war unglaublich, war auf einer Geburtstagsfeier.
Bin zur Geburtstags- Sag mal, was ist eigentlich los bei dir? Letzte Woche Beyoncé, diese Woche Geburtstagsparty.
The New Me.
Der ist ein New Bömi oder was?
Weißt du,
müssen wir hier eine Lügengeschichte
haben? Nein, so ein garstiger Typ, der, mit dem ich am Rande mal zusammenarbeite, hat gesagt, ich muss mich ein bisschen mehr öffnen, emotionaler zugänglich werden. Und es ist irgendwann durch diese dicke Panzerschicht in mein Herz eingedrungen. Und ich wollte dich mal fragen, wo wir jetzt eigentlich schon so, wir sind ja so dicke Freunde seit Jahren. Und wir sind ja im Grunde genommen auch eine Seele in zwei Körpern, ein schöner.
Eigentlich sind wir auch, vielleicht ist das der Titel unserer Sendung.
Eine Seele in zwei Körpern. Sehr guter Titel. Also, eine Seele in zwei Körpern, ein sehr schöner, durchtrainierter Körper und dann halt dein Körper, der aber schöne Füße hat. Und ich wollte dich mal fragen, ob du nicht Lust hast.
Hast du gesehen, mein Fußposting neulich?
Habe ich gesehen. Ich finde es schön, dass du in Sibylle Bergs im wahrsten Sinne des Wortes Fußstapfen trittst und immer Fußfotos von dir.
War eine Ausnahme. Ich wollte den Leuten, und vor allem, ich habe kein Geld dafür genommen. Die anderen nehmen dafür Kohle auf OnlyFans. Das war einfach mal eine kostenlose, gute.
Wie kommst du eigentlich an das Bild von Laura Müller und Michael Wendler? Dass du hast mir das schwanger. Warum hast du eigentlich OnlyFans-Bilder von der schwangeren Laura Müller auf deinem Handy, sag mal. Schickt er mir das
nachts um Reddit sei Dank. Nee, es gibt auch tatsächlich genug Hörer und Hörerinnen, die mir das zuschicken, die mir tatsächlich einfach ungefragt alle Laura Müller Nacktfotos. Und obwohl ich jetzt 10.000 Mal gesagt habe, nee, aber ich habe es geschickt. Darunter habe ich noch geschrieben, ich habe das Foto von Michael Wendler und Laura Müller, beide nackt, sie mit einem Schwangerschaftsbauch, er umarmt den Bauch und dann habe ich Jan das geschickt und habe geschrieben, das könnten wir sein, aber du bist ja Vogue geworden.
Ja, vor allem, wer ist egal. Ich fand Michael Wendlers Brustwarzen bedenklich, ist mir aufgefallen. Sehr kleine.
Ich finde die beiden einfach bedenklich. Also ich finde eigentlich.
Aber gut zu wissen, dass es funktioniert noch wie früher eigentlich in der 10. Klasse, dass man sich irgendwelche weirden Bilder oder Fotos hin und her schickt. Das ist eigentlich so das Fundament unserer Partnerschaft. Ich wollte dich auf jeden Fall fragen. Jetzt muss ich niesen. Ich bin eben gerade durch die Natur noch gelaufen. Ich gedacht, hab noch mal ein schöner Spaziergang vor unserer letzten Sendung. Achtung. Yes, Alter! Ich wollte dich fragen, hast du mitbekommen, diese U-Boot-Geschichte ist ja wahnsinnig tragisch, dass da einer in der Titan zur Titanic runtergefahren, 5 Leute, ein U-Boot, wo jetzt im Nachhinein rauskommt, dass da wahnsinnig viel, also auch schief gegangen ist und dass auch schon vorher Tauchgänge passiert sind, wo man dann keinen Kontakt mehr hatte zum Boot und jetzt ist das Ding nicht mehr auffindbar.
Ich find's gerade sehr absurd, bei Spiegel liest du die Überschrift, die 5 Abenteurer werden gejagt, danach kommen das ist das Leid der Flüchtlinge und es ist schon absurd, dass da gerade 5 Leute irgendwie unten in so einer Kapsel sind und was ich an dieser Sache so absurd finde, was ich jetzt rausgefunden habe, die sitzen in diesem U-Boot oder saßen in diesem U-Boot und es ist gar kein Fenster da, wo sie die Titanic sehen können. Die sitzen in dieser Kapsel unter Wasser und gucken auf Monitoren sich die Titanic an. Da ist nur ein ganz kleines Fenster drin in diesem Ding.
Also so ein kleines Kuppelfenster soll da drin sein.
Ja, aber das ist alles. Und da sitzt man drin. Und der größte Teil guckt man sich, wird dann gefilmt und guckt man sich da auf dem Monitor an. Weil durch dieses kleine Fenster, was übrigens direkt beim Scheißhaus ist, es gibt ein Video auf YouTube von dem Typen, der das alles so konzipiert hat. Der CEO ist dieser Firma, Ocean Drive oder wie sie heißen. Und da siehst du halt ein ganz kleines Fenster. Und diesen Wahnsinn sich anzutun, um in dieser kleinen Kuppel durch dieses Fenster zu gucken, ist völlig Irrsinn. Ich finde das generell alles so eine Absurde. Ich habe das natürlich gestern Abend ein bisschen angeguckt und gelesen. Wir nehmen auf, wir können sagen,
am Donnerstag, Freitag
irgendwie.
In dem Raum so ungefähr.
Ungefähr, und man weiß nicht genau, was da passiert. Das ist natürlich ein ganz schrecklicher Tod. Trotzdem auch eine aberwitzige Sache, wenn man sich, ich glaube, in dem Augenblick, wo da unten was schiefgegangen ist, saßen die da auch dann dachten, scheiße, was ist denn das für eine Kackidee?
Aber meinst du, dass die das gemerkt haben, dass was schiefgegangen ist? Weil ich glaube, das Schlimme ist einfach, die hatten einfach keine Kommunikation, kamen dann nicht mehr hoch. Und ich glaube, der Moment, dass du realisierst, dass wirklich was schiefgegangen ist, den gibt es da unten gar nicht, weil du immer denkst, das geht ja gleich schon wieder und irgendwann wird halt der Sauerstoff immer weniger und dann vor allen Dingen nicht nur der Sauerstoff, sondern auch das Problem ist gar nicht der Sauerstoff, dass der immer weniger wird, sondern dass das CO2 irgendwann nicht mehr, das wird irgendwie gelagert in so Kartuschen, das CO2 und irgendwann sind die einfach voll. Das heißt, der Sauerstoff ist zwar noch da, aber es gibt keinen Weg mehr, wo die abgeatmete Atemluft reinkommt. Diese CO2-Kartuschen sind einfach vollgeatmet mit CO2. Ja.
Es ist für mich der absolute Albtraum. Ich darf da gar nicht so viel dran denken. So Platzangst habe ich nämlich total.
Ja, echt? Du hast Platzangst? Ja.
Ich habe Platzangst, ja.
Also, Höhenangst nicht, aber Platzangst?
Höhenangst nicht, komischerweise. Das ist, ich wollte jetzt gerade sagen, dass meine Indianerblut, weil es früher zum Beispiel, darf man nicht mehr sagen, aber indigene Völker wurden damals, also Menschen indigener Völker wurden damals eingesetzt. Diese Dokumentation, die ich so liebe, über Hochhäuser, weil die wohl angeblich ganz viel über keine Höhenangst, dieses Gefühl verfügen, waren es ganz viele indigene Menschen aus Amerika, also Ureinwohner, die bei diesen Hochhäusern mitgebaut haben. Mhm. Und ich habe vielleicht, ich wünschte, ich hätte die gleiche Fähigkeit und hätte keine Höhenangst, auf alle Fälle, habe ich aber vor allem Platzangst. Was ist denn deine Urangst oder das Schlimmste? Höhenangst?
Also Platzangst oder kann ich schon nachvollziehen. Also ich habe mal eine Dokumentation gesehen über eine Nemesis-Tauchhöhle. Also auch das Konzept unter Wasser tauchen in eine Höhle, die voller Wasser steht und das irgendwie magisch finden, in so Unterwasserhöhlen vorzutauchen. Es gibt ja Leute, die machen das und geben sich das. Und es gibt wohl in Australien eine Unterwasserhöhle, die ist super schwer einzutauchen, wo unglaublich viele Leute schon verstorben sind, weil es da so wahnsinnig viele, also man weiß ja, man ahnt ja, wenn man auf den Berg hochsteigt, irgendwann wird der Sauerstoff weniger, kriegt man diese Bergkrankheit, das hat man ja öfters schon mal gehört, aber es gibt noch viel weirdere Sachen für Leute, die Tiefseetauchen machen oder Höhlen tauchen, was da passieren kann ab einer gewissen Tiefe, dass man die Orientierung verliert, dass die Sauerstoffsättigung abnimmt, dass man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, und es gibt dann Leute, die tauchen, also die schlimmste Angst ist, mit einem Tauchrucksack mit Sauerstoffflaschen in einen Eingang zu tauchen, der ungefähr so 20 Meter lang ist und so eng, dass man sich weder drehen kann, noch zurückkommt, dass man nur vorwärts kann und nicht weiß, wann Schluss ist und du steckst da drin und dann verkeilt sich die Sauerstoffflasche oder dein Gesicht dabei.
Oh Gott, das ist für mich so ein Schacht drin zu sein, genau, absolute Angst. Also, das fand ich auch die schlimmste Szene in Stirb langsam 1, als Bruce Willis da oben in diesem Schacht längs klettert, da irgendwie in so einem Schacht und da irgendwie klettert, obwohl dann ist er dann auch irgendwie rausgekommen. Fürchterlicher Gedanke, lass uns über schöne Sachen reden.
Geht schon gut los. Letzte Sendung vor der Sommerpause.
Ich auch dazu sagen, ich bin seit heute Morgen um 7 wach. Ich habe ganz schön Puls. Kannst du mir ein bisschen helfen, heute runterzukommen?
Mache ich natürlich. Ich habe heute schon, wie gesagt, die Natur gesehen, habe dann wieder gedacht, auch schöne Idee, in die Natur zu gehen. Aber dann ist mir eingefallen, Ich habe ja Heuschnupfen und ich habe dann einfach ab Sekunde 1 genießt und muss die ganze Zeit niesen und komplett zugeschnitten.
Seitdem liegt der Fokus auf dem Heuschnupfen. Oh, darf ich dich mal eine Sache fragen, die mich interessiert? Pass auf. An den Autobahnen, wenn man Autobahn fährt, ne? Du fährst auch, gibt es immer Ausfahrtsschilder, dann gibt es Informationsschilder, wann die nächste Raste kommt und dann gibt es diese braunen Schilder, wenn es eine kleine Stadt gibt zum Beispiel. Aber auch das Tropical Island.
Sehenswürdigkeiten.
Hat und Sehenswürdigkeiten. Jetzt habe ich mal gegoogelt. Das kostet Geld, weil das ist ja eine Art von Werbung. Das kostet 8.000 bis 18.000 Euro, steht im ADAC-Infoblatt, um sich so ein Schild, also von der Stadt oder wenn du das Tropical Island bist, auf der Autobahn aufstellen zu lassen. Mhm. Weil es ja so Werbung ist. Ich habe noch nicht ganz rausbekommen, ob es einmalig 18.000 Euro sind oder jährlich.
Oder ob man, ist das was, was man, weil es sind oft ja auch kleine Städte, die werben, was Kommunen, richtig, die an der Autobahn liegen, die müssen sich wahrscheinlich beim Bund bewerben. Oder müssen da bei der Bundes... Es ist ja, die Autobahnen sind ja bunt.
Also ich, genau, und es gibt 355 Schilder und ich glaube 220 davon. Das ist eine kleinere Zahl, als man denkt. Aber 80% der Schilder sind in Bayern. Sind alle
80% der Schilder sind in Bayern?
Sind in Bayern, sind alle in Bayern. Warum? Die Schilder sind in Bayern, gibt's die en masse. Und dabei dürfen eigentlich nur 2 Schilder pro Ausgangspunkt, glaube ich, da sein. Aber 800
sehr genau informiert über die Werberichtlinien an deutschen Autobahnen. Bist du auf einmal so sehr...
Es gibt 3.200 insgesamt, jetzt habe ich's. Und 800 sind in Bayern davon. Ja gut. Von diesen Schildern. Also jetzt habe ich mal überlegt, falls irgendeine kleine Stadt oder ein kleines Dorf, die so ein Schild haben, ja, mal die Überlegung haben, das aufzustellen mit unserem Konterfei und da einfach, ist doch scheißegal, randommäßig, Home of Böhmi und Olli.
Aber wo?
Ist mir egal. Traunstein oder so. Es ist doch völlig, es geht doch nur darum, dass wir auf so ein braunes Schild auf der Autobahn haben. Das wird doch mal, weißt du, das wird doch mal ein Superior Move. Alle hier mit Merch und so. Aber wir haben ein, zum Beispiel, so ein Kloster oder so. Wir haben so ein Kloster. Kloster auf Böhmi und Olli.
Genau. Podcast-Kloster.
Schweigekloster von Böhmi und Olli.
Das Podcast-Kloster. Podcast-Kloster.
Aber ich würde jetzt hier gerne mal den Aufruf starten.
Über den Sommer. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Mal ganz ehrlich.
Liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, liebe Gemeinden, wenn ihr Lust habt, dass das Schild einfach mal, ich meine, wenn jedes Jahr da so ein Schild kommt, ich würde sogar sagen, wir machen eine Spendenaktion. Nee. Die nächste Weihnachten.
Wir machen eine Spendenaktion, damit ein Bild von uns an die Autobahn kommt, dann wäre
ja, für unser braunes Schild. Ja, ey, komm, wir spenden für so viel gute Sachen, da können wir auch mal für uns was raus.
Also wenn das...
Nee, pass auf.
Aber nicht, die Idee finde ich ganz nicht gut. Abgesprochen. Also, wenn es eine Kommune gibt, die sich das... Also wir müssen dann, es muss ja einen Grund geben, warum man dann da rausfährt.
Vielleicht, weil wir dann, pass auf, du und ich, wir nur in diesem Dorf, wenn es gibt, da geben wir irgendwas hin. Ich gebe da meine ganzen Fußnägel, so einen Sack kriegen die denn da verteilen an Leute.
Fußnagelmuseum in Jever oder in Pefsum
heißt es. Genau, das heißt Pefsum. Haben die auch viele geschrieben,
ja, genau.
Ne?
Das Fußnagelmuseum Pefsum, wir müssen raus, hier ist dann so ein Bild von Olli und mir. Hm. Und ich muss aber auch was hab ich denn dann? Satire. Krawallmuseum, das juristische Schriftsätzemuseum, Jan Böhmermann, wo mir den ich habe noch so ein Schriftsatz mit der Unterschrift von Erdogan drunter, wo er seine Vollmacht an den Anwalt habe ich aufbewahrt, original, total krass.
Da haben wir ja den Sommer über auch Zeit, dass wir beide irgendwas diesem Städtchen, ja, oder diesem Dorf oder diesem Kloster oder was es auch immer ist, geben, wenn die dafür sorgen, dass auf diesem braunen Schild einfach steht Home of Böhmi und Olli.
Aber also muss es einen Künstler geben oder eine Künstlerin, der oder die das Schild dann gestaltet, das muss ja besonders aussehen. Also ich würde unseren Narzissmus auf jeden Fall würde mir einiges kosten lassen. Ich würde sagen, fürs erste Jahr über, wenn es eine Gemeinde gibt, die bereit dazu ist und das im Rahmen ihrer demokratischen Gremien hinbekommt, das quasi abzustimmen, dass für ein braunes Schild an irgendeiner Autobahn steht, dann müssen wir uns ein Event überlegen, warum das da steht. Also müsste so ein großer Granitbrocken in der Fußgängerzone, das ist der Schulzstein, wenn man den anfasst.
Der Schulzstein, und dann gibt's doch wir besorgen von Klaas Meyer-Heuer die Kugel. Hier, wo ist denn jetzt die Münze?
Ey, stopp! Ich habe Klaas Meyer-Heuer in dieser Woche die Hand geschüttelt.
Wirklich?
Dazu gleich mehr. Teaser. Auf dieser Geburtstagsparty waren wirklich alle. Die erste Frage war, ja, wann läuft denn mal Spiegel TV? Und er so, ja, montags. Und die zweite Frage, ja, weil ich habe den Überblick verloren. Und dann war das Gespräch fast zu Ende. Mehr dazu gleich, ja. Also, lass uns das mal kurz abschließen. Ich kann das nachvollziehen. Ich muss nicht unbedingt unser Bild drauf haben, aber ich finde...
Nee, aber unsere Namen. Böhmchen und Lollo.
Nee, aber zu sagen, Böhmermann und Schulzstadt oder Schulz und Böhmermann statt Pefsum, also irgendeine Stadt, sich den Titel, es gibt doch auch so Bad Vilbel, Bad Homburg, Bad.
Da steht doch dann auch hier, willkommen in Mecklenburg-Vorpommern.
Lutherstadt-Wittenberg, Schulz und Böhmermann Stadt Magdeburg.
Ja, oder Pefsum. Sowas in der Art.
Und in einem Wort, Schulz und Böhmermann Stadt Pefsum. Also Schulz und Böhmermann Stadt Pefsum.
Pefsum.
Das Einzige, was wirklich schade ist, dass die DDR nicht mehr da ist, dass diese Tradition, Städte nach coolen Typen zu benennen, hauptsächlich Männer natürlich, hauptsächlich Cis-Männer, dass das so ein bisschen abgeebbt ist. Karl-Marx-Stadt.
Kann ja nochmal wiederkommen.
Ja. Stalingrad.
Naja, okay, also wir können ja mal den Gedanken einfach mal in den Raum werfen und jetzt erzähl nochmal ganz kurz weiter zu Klaas Meyerheuer. Was war denn sonst?
Es war auch eine riesen Geburtstagsparty.
Und was war das für eine Veranstaltung?
Es war eine riesengroße Geburtstagsparty. Ich bin ja in Berlin wieder und da immer wenn ich am Ende einer Staffel fahre ich nach Berlin, um die Resttermine abzuarbeiten. Dann habe ich erstmal so viele Freunde, so wird gebruncht und wenn neue Frühstückscafés, wo man Brioches ist, die mit dann irgendwie Avocado-Sprinkles drauf, ganz, muss ich mir erstmal kulinarisch wieder up-to-date bringen, was in Berlin gerade abgeht. Da muss ich mich Berlin so mäßig sozial wieder anschlussfähig machen, weil natürlich, es passiert in einem halben Jahr, wenn ich in Köln bin, passiert so viel in Berlin. Dann, meistens werden dann auch zum Glück in meinem Freundes- und Bekanntenkreis die ganzen coolen Feierlichkeiten auf die Termine gelegt, wo die wissen, ich bin in der Stadt, weil ich bin natürlich ein Party. Wenn ich auf einer Party stehe, dann ist die Party sicher.
Gut. Du bist ein Partybanger.
Ich bin Partybanger. Und dann war eine Party wann war das? Diese Woche. War eine riesengroße Geburtstagsfeier und ich dachte schon so, gehe ich da hin oder gehe ich nicht? Dann sagt eine Freundin, nee, komm mal mit. Ich so, ja, okay, gehe ich da hin. Und ich schwöre dir, es waren alle da. Das war eine Party, wo erstmal war ich noch nie auf so einer Party. Es war unglaublich, was da für Leute waren. Ich habe dann teilweise innerlich, es waren so.
Nenn noch mal zwei, drei.
Also, es fing an mit Stefan Aust, der große Weltherausgeber. Kennst du? Der Kleine, der Mann von der
Ballermann. Und habt ihr euch gegrüßt?
Er hat gerade eine Klage laufen. Wir sind gerade im Rechtsstreit miteinander verbunden, weil wir in unserer Sendung ein Foto von Volker Bruch auf so ein Fahndungsplakat draufgedruckt haben, wo wir gesagt haben, darunter, das ist Stefan Aust, aber es ist Volker Brucht als Stefan Aust in der Bader-Meinhof-Komplex. Weil in Bader-Meinhof-Komplex kommt ja, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, kommt Stefan Aust, der große Stefan Aust, der kleine große Stefan Aust, Pferde Aust, kommt ja vor in seinem eigenen Buch und wird da gespielt von dem Querdenker-Schauspieler Volker Brucht, der damals noch kein Querdenker war. Und das fanden wir lustig und haben es auf das Fahndungsplakat neben das Pferd von Franka Lehfeld draufgedrückt. Und dann hat er vor Gericht echt durchbekommen, dass wir das nicht zeigen dürfen, weil das sei ja gar nicht Stefan Aust. Obwohl das natürlich ein Witz war. Also war
okay, und das hat dann, aber ja.
Dann hat ein Gericht gesagt, das ist ja gar nicht Stefan Aust. Und dann haben wir gerade klar gelaufen. Und
ich dachte, wie viele Klagen hast du da so momentan generell? Wie viel hat man da so gerade?
Also momentan habe ich laufen, 6 oder 7 Klagen habe ich gerade laufen.
Und die versanden dann aber alle. Das ist ja nichts.
Nee, das kriegt doch keiner mit. Allein gegen dich habe ich 2 laufen.
Und ich habe auch noch nicht mitbekommen davon. Muss ich mir langsam mal einen Anwalt Wer war noch da außer Stefan?
So, und es war auf jeden Fall eine Feierlichkeit, wo so viele krasse Leute da waren, dass ich den ganzen Abend, ich wollte dann nicht gehen, weil ich dachte, okay, ich nehme diese Challenge an. Ich bin von einem verbalen, rhetorischen Faustkampf in den nächsten gerutscht und habe mich den ganzen Abend auch mit wahnsinnig vielen sehr sympathischen Konservativen unterhalten. Auf einmal stand Twitter-Legende Christoph Ploss neben mir von der Hamburger CDU. Der Typ, der immer nur die eine Platte fährt. Auf mit dem Gender-Sternchen! Es gibt nur ein Geschlecht! Also weißt du, der ist dann auch abgewählt worden in Hamburg als Vorsitzender der CDU, weil selbst in Hamburg bei der CDU hatten die keinen Bock mehr auf den. Dann stand er neben mir. Das erste, was ich dachte, der ist aber ganz schön klein. Und den Satz, den ich mir den ganzen Abend gehört habe, sie sind aber groß. Ja, ich bin ganz schön groß.
Der Satz, den ich so oft höre.
Und ich finde so geil. Und dann hätte ich immer fast gesagt, sie sind aber sehr klein. Also auch Leute, von denen ich gedacht habe, dass sie sehr groß sind, die aber sehr klein waren. Christoph Ploss zum Beispiel, wahnsinnig kleiner Typ. Und dann habe ich den ganzen Abend mich mit wahnsinnig vielen netten Konservativen unterhalten. So einfach so CDU-Leute. Es war wirklich wahnsinnig nett, sehr angenehm. Und ich habe dann so vor allen Dingen... Also ehrlich gesagt war das voll was für dich, weil ich kenne die alle nur von Twitter, die da waren. Also die kenne ich alle nur aus dem Internet und ich habe die zum allerersten Mal live gesehen. Und die waren zusammen mit allen ganz vielen anderen Leuten, die ich persönlich kenne, aber auch von Twitter.
Aber dann, die Gefahr ist doch einfach die, so und wenn der Alkoholspiegel steigt, wenn dann irgendwann ist der gallig auf dich ist, dass da mal auf dich zukommt, dass er sich mal einen Hemdkragen oben öffnet und er sagt, hör mal zu, Böhmermann, immer nur da hätte ich verstecken hinter deiner Twitter-Maske und so, ne? Jetzt sag doch mal, was für ein Typ du bist. Wofür stehst du denn eigentlich, du Ironievogel?
Nee, aber
so völlig besoffen.
Das Schlimme war, das habe ich immer ganz gut beantwortet und auch pariert und habe dann selber aber mal Gegenfragen gestellt und dann kam da irgendwie gar nichts mehr. Und dann dachte ich so, wie bitte? Das, da hört das denn jetzt, da hört jetzt da die Debatte,
dann auf
da hört es dann einfach auf, wenn man dann zum Beispiel sagt, keine Ahnung, also wirklich Gesprächsthema des Abends, ist das eine gute Idee, dass die Eisschnellläuferin und ein bisschen durchgeknallte Dopingsünderin Claudia Pechstein auf dem CDU-Parteitag in der Uniform der Bundespolizei eine rassistische Rede hält? Rassistische Reden auf dem CDU-Bundesparteitag oder Grundsatzparteitag geschenkt, das ist ja zu erwarten, aber why the fuck muss sie eine Bundespolizeiuniform anziehen?
Ehrlich gesagt, ich habe meine Cousine Eva Schulz habe ich gerade eben auf Instagram gesehen.
Die war auch da übrigens.
Ja, die hat was ganz Schlaues dazu auch gesagt, das mit der Uniform. Du weißt, dass wir verwandt sind.
Ich weiß, dass ihr verwandt seid.
Na, ja, klar. Das ist nur, Eva will es nicht so immer so oft innerhalb, dass ich das sage,
ja,
weil sie sich auch ein bisschen schämt.
Ja, und natürlich,
weil ich aus der Unterhaltung komme und sie ist Journalistin.
Sie ist eine starke Frau, aufstrebend.
Ja, sie ist eine tolle, starke Frau, auch ganz liebe Grüße. Aber sie hat nämlich das, und das ist natürlich echt merkwürdig, dass sie da mit der Uniform gekommen ist, aber die Aussagen, die sie gemacht hat, das war einfach so oldschool AfD, dass selbst die AfD das nicht mehr bringen würde. Und dann ist der Friedrich Merz,
die würde das schon bringen noch.
Ja, also so plakativ bringen die das natürlich auch, aber trotzdem, es war ja 1:1, sage ich mal, der Sprech da, und dass Friedrich Merz da irgendwie völlig berauscht sagt, das war eine ganz starke Rede und so, das ist ja wirklich völlig irre. Hast du dir das angehört oder bist du sofort steil gegangen, als du die Uniform gesehen hast?
Ich habe mir das angehört und ich habe gedacht, okay, dieses Segment der Empörung decke ich mal ab, weil ich das, ich finde, das, natürlich sind Polizisten, ich sag mal, tendenziell mehrheitlich konservative Typen, weil jeden Tag da von einfach Leute raus mit den schwarzen Haaren, die haben ja alle schwarze Haare hier, die ich immer im Gewahrsam habe. Und dann werden die quasi über ihren Beruf zu Rassisten. Natürlich auch nicht okay und sollte man immer
hinterfragen. Ja, jetzt redet man nicht so plakativ über den Job deines Vaters.
Ja, aber ich kenne das ja.
Du
musst mir nicht erzählen, wie Bullen hinter den Kulissen reden. Das hat sich jetzt zwar aufs Internet verlagert und in WhatsApp-Gruppen, aber der Mindset ist schon über die Jahre relativ gleich geblieben. Ich fand das finde ich niederträchtig.
Ich muss da immer wieder ganz
dumm,
kurz sagen.
Alter. Einfach richtig dumm war das.
Ich muss es trotzdem da ganz kurz sagen. Ich selber habe nämlich, nicht nur du, auch ich habe in meiner Familie Polizisten.
Aha, wen denn?
Möchte ich jetzt nicht weiter. Wenn ich vielleicht mal in Ruhe, muss ich erst mit ihm abklären, überhaupt, ob er Lust hat, dass ich ihn in die Öffentlichkeit bringe. Aber tatsächlich.
Das lieben Polizisten, in die Öffentlichkeit gezogen zu werden, auf jeden Fall. Lieben die.
Ich hab jemanden, der auch bei der Polizei will. Und ich kenne sehr viele ehrenwerte Leute bei der Polizei.
Ich kenne auch sehr viele.
Und mir haben sehr viele Leute bei der Polizei schon mehr geholfen, als das Leben schwer gemacht. Und ich weiß, ich bin natürlich ein privilegierter Typ. Darum geht's jetzt gerade gar nicht. Aber egal. Lass uns weiterreden.
So, also was ich dann auf jeden Fall an diesem Abend, an dieser Feier, wo ganz viele wahnsinnig krasse Leute zusammenstanden und wahnsinnig nette, konservative, super nette Leute, super auch nette aus der Leute. CDU. Nur es waren keine AfDler da war ich mir ganz sicher. Und was ich dann aber so in jedem zweiten Gespräch, nachdem wir uns erstmal so ein bisschen quasi so die Degen aneinander geknallt haben, dann ging es aber relativ schnell um, keine Ahnung, um Klamottenwahl und wo man die coolsten pinken Schuhe in Schuhgröße 42 bekommt und so. Das war ganz nett, aber was ich vor allen Dingen mal rausgehört habe, ist auch bei vielen CDUlern mit Blick auf die aktuellen Umfragezahlen der AfD eine Verzweiflung und das Bedürfnis, sich bei Leuten anzulehnen, die nicht AfD-Volltrottel, Halbfaschos oder Ganzfaschos sind, sondern zwar politisch anderer Meinung sind, aber irgendwie im Kern vernünftig sind, weil das ist am Ende halt das, was dann Demokraten miteinander verbindet, und ich verstehe es einfach nicht, wie jemand wie Friedrich Merz, der ja wirklich schon ein schlauer Typ ist, ne, da kann man ja sagen, skrupellos und irgendwie eitel und will an die Macht und so, aber es ist ein schlauer Typ, wie er wirklich denkt, nach all den Jahren, dass es der richtige Weg ist, die Talking Points der AfD in die Welt heraus zu propellieren und dass es denen irgendwas bringt, eine abgeschwächte Version der AfD darzustellen. Die Leute wählen im Zweifel das Original. Und dann darauf zu riskieren, dass diese ganzen normalen Demokraten, mit denen man in innerlichen Streit reingeht und die man vielleicht auch persönlich nicht mag oder wo man denkt, die sind so Radikalinskis und sowas, nur aus reinem Machtinstinkt sich diesen Leuten, mit denen man zusammenarbeiten könnte, weil man Demokrat oder Demokratin ist, sich denen zu verweigern und die einfach quasi die Klippe runterzustoßen. Das ist echt gefährlich. Und es kommt echt, ich finde, es kommt jetzt auf Konservative an, machen sie wieder den gleichen Fehler, wie immer, dass sie denken,
ja, gut. Aber das ist einfach bei der CDU auch gerade so, ich weiß es nicht. Manchmal denke ich, das ist kein politisches Verhalten, sondern Trotzverhalten, dass man sich auch bei Friedrich Merz, denke ich, dass er sich die ganze Zeit angegriffen fühlt und so Trotz da
rauskommt. Oder glauben Sie diesen ganzen Vogue-Scheiß, glauben Sie dieses Vogue-Abgestempel, glauben Sie das wirklich? Ich kann das ja verstehen als so politisches Tool, um Leute so zu diskreditieren, in einen Topf zu hauen, aber glauben die das wirklich und glauben die wirklich, dass das produktiv ist? Weil das ist total begrenzt, wie man damit Stimmen abzieht. Das merkte man auf jeden Fall. Ich habe mich also wahnsinnig viele Leute, die irgendwie damit mit zu tun haben. Ich kann dir gleich mal sagen, was für eine Veranstaltung war.
Aber es ist so desolat von den ganzen Parteien gerade, dass die alle der AfD so gerade in die Karten spielen, dass die alle so, das ist eine wirklich beschissene Situation, finde ich, die ich auch, ja. Okay, wir sind immer noch der gute Laune Podcast Nummer 1. Ja,
komm, weißt du, ich ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß? Es ist, war ja eine öffentliche, also ich war bei dieser scheiß Spiegel Hauptstadtparty. Ich war in Berlin und dann hat mich meine Kollegin gefragt, kommst du heute Abend tauchen? Ich gehe nicht zu solche Veranstaltungen. Und dann bin ich da hingegangen und dann stand ich da und dachte, what the fuck is going on, Alter? Da waren wirklich alle und ich hatte echt so einen Geo-Fan. Jetzt habe ich es einfach als, ist mir scheißegal. Wisst ihr was? Ganz ehrlich, ich war noch nie auf so einer fucking Veranstaltung. Ich bin so froh, dass ich eine Distanz dazu habe, weil ich konnte nicht glauben, dass es das wirklich gibt.
Ich würde gerne einmal auf so einer Veranstaltung angetrunken auftauchen.
Und ich war nicht angetrunken, aber ich war auf so einer
Veranstaltung. Ich würde angetrunken auftauchen und dann irgendwann das Mikro gerne greifen, auf die Bühne gehen, wo Beckmann gerade noch ein Lied gespielt hat. Ja. Und dann würde ich gerne eine emotionale Rede halten, was mich alles enttäuscht am modernen Journalismus.
Und das war nicht mehr der Journalismus. Es waren wirklich fucking alle da. Es war wirklich, Franziska Giffey lief da rum, Kai Wegner, der neue Berliner Bürgermeister. Dann war irgendwann 2 Stunden stand da fucking Olaf Scholz auf der Veranstaltung rum. Karl Lauterbach ist wieder umgedreht, hat er auch getwittert.
Hat er wieder Feuershow gemacht, Olaf Scholz mit seiner Frau. Die machen ja immer zusammen Feuershow abends.
Keine Ahnung, das war eine relativ übersichtliche Veranstaltung. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde kommen. Ich bin auch privat in meinem Lappenclown-Outfit mit so einer Mütze. Weißt du, ich als Berufsjugendlicher, ich bin wirklich mit dem E-Scooter dahin gefahren und dachte, ich gehe jetzt mal rein, guck mir das mal an und dachte so, what the fuck is going on? Und schöne Grüße von Paul Ronsheimer auf jeden Fall.
Ja, ey, von dem wurde ich gestern, ey, das ist so witzig.
Dann stand ich da mit irgendwelchen Leuten rum und dann kommt auf einmal Paul Ronsheimer von der Seite ran, hat mich da angequatscht. Ich so, hey Mensch, der neue starke Mann bei Bild. Weil Paul Ronsheimer, muss man wirklich sagen, diese ganze Julian Reichelt-Geschichte, er ist wie Bruce Willis am Ende von Die Hard, wenn alles explodiert. Er ist der Einzige, der aus dem Gebäude rausgelaufen ist und da irgendwie geil rausgekommen ist bei der ganzen Nummer. Er ist mächtiger denn je. Ich weiß nicht, ob Paul Ronsheimer irgendwelche Sachen über Matthias Döpfner auf seinem Handy hat, dass der auf einmal so viel Verantwortung hat bei Springer, kann ich mir nicht erklären.
Ey, dass Paul Ronsheimer auch jeden kennt. Vorgestern habe ich meine Urlaubsliebe auf Mallorca-Dreh wieder getroffen. José, wir waren essen abends in Hamburg. Und das Erste, was er mir sagt, ich soll dich ganz lieb von Paul Ronsheimer grüßen. Und jetzt sitze ich hier mit dir im Podcast und höre, ich soll dich von Paul Ronsheimer grüßen.
Ja, genau.
Also ich muss wirklich sagen, liebe Grüße
zurück. Du sollst immer mehr melden bei Paul Ronsheimer, weil es, und das war immer bei Paul Ronsheimer, weil das war schon echt ein langer Fechtkampf da mit ihm. Nur mal kurz zu dem sozialen Gefüge dieser Veranstaltung. Man geht da rein und erstmal habe ich natürlich wie immer überhaupt nicht daran gedacht, dass mich alle einfach anquatschen. Weil ich denke, also weil ich einfach nicht zu solchen Veranstaltungen gehe und noch nie auf solchen Veranstaltungen war und noch nicht vorhabe, nach diesem Abend da jemals wieder hinzugehen.
Wie lange warst du denn insgesamt da?
Ich war den ganzen Abend da, ich bin einer der letzten gewesen, der rausgegangen ist. Und das passiert mir nie, weil ich die Pupillen haben sich geweitet und gesagt, okay, heute Abend gebe ich mir das richtig. Und dann bin ich von einem Gesprächskreis in den nächsten reingetorkelt und wirklich Leute. From the very other side of the aisle. Also wirklich Leute, das waren wirklich alle da. Keine Ahnung. Sag mir einen Namen, war da. Sag mir irgendeinen Namen, war da. Außer AfD. Die waren, glaube ich, echt nicht da. Und Christian Lindner, habe ich auch gehört, ist nicht gekommen, weil er sauer ist auf dem Spiegel, weil die diese Geschichte mit seiner Frau, also diese komische Ehe problematisieren, dass er mit irgendeiner Weltchefreporterin zusammen ist und so. Das sind alles so Sachen da. Unfassbare Veranstaltung. Ich könnte stundenlang davon erzählen. Wie mache ich das
einfach? Ja. Vielleicht mache ich das heute einfach. Hast du denn so richtig Missgunst gespürt von überhaupt Leuten, denen du auf den Schlips...
Nee, also nicht Missgunst, aber das...
Also dann keine, weißt du was, Jan? Wenn du auf so einer Party gehen kannst vom Spiegel, wo alle da sind und keiner irgendwie dich ankackt, dann kann das alles nicht so schlimm sein.
Nee, aber ankacken gab's da sowieso nicht, weil der Deal war ja, man ist quasi abends, obwohl man Spinnefeind ist einander, obwohl man sich komplett versucht fertig zu machen, sobald man die Party verlässt. Man ist irgendwie einen Abend zusammen und tauscht so, das ist wie so Sparring erstmal, so kurz vorm, also man klopft sich so ab, du kennst doch dieses Showgeschäftsverhältnis, Frenemy. Also man ist irgendwie miteinander befreundet, weil man weiß, man hat die gleichen Aufgaben und man hat Shows und man trifft sich bei Veranstaltungen und man ist irgendwie immer nett zueinander und freut sich einander zu sehen, aber es ist irgendwie auch so Wettbewerber untereinander. Und das war so ähnlich, nur noch krasser, weil man war nicht nur Wettbewerber, sondern eigentlich erbittert verfeindet. Weil man weiß, meine halbe Blocklist stand da rum bei Twitter. Leute, wo ich dann denke, ach, so siehst du aus. Ich kenne dich nur, weil ich dich geblockt habe bei Twitter, du Wichser. Und so siehst du aus, du kleines Würstchen. Und es war so krass, das alles mal zu vermenschlichen und alles mal zu checken, wie die Leute so sind, die man nicht deren Takes man scheiße findet. Das ist echt der Unterschied.
Mir fällt wirklich, also ich kenne bei dir, wenn ich an dich denke und Leute, wo ich sagen könnte, mit diesen wirklich mit dir verfeindet oder haben was aufgebaut oder arbeiten was ab, so wie Ulf Poschert oder so, ne? Da hast du ja so einige. Ja. Weißt du was? Ich bin neulich auch auf so ein Video gestoßen von Jan Fleischhauer, der irgendwie auch irgendwas
aber leider, über dich. Der war leider nicht da, der hat sich nicht blicken lassen. Den habe ich da nicht
gesehen. Ey, und weißt du was? Der ist auch so, sorry, wenn ich das mal sage, so abgerutscht, Mann, ey, der Typ. Weil ganz ehrlich, dass ich vor 10 Jahren mal gedacht habe bei Jan Fleischhauer, das ist ein konservativer, aber irgendwie auch vielleicht mit einer guten Selbstreflexion. Mhm. Das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Jetzt sitzt er da irgendwie und macht für die Bild 30 Minuten. Okay, der war ja schon immer, glaube ich, Springerpresse oder so. Nee,
der ist beim Fokus ist der. Der war beim Spiel. Ja,
okay, auch nicht besser jetzt. Ne? Aber und macht dann eine 30 Minuten YouTube-Abhandlung über dich und Steuern und hier über Fernsehgebühren und dass das alles nicht möglich ist. Und sitzt da selbstgerecht irgendwie, kommt gerade vom Gentleman's Bier Barber hier, was weiß
der,
ich.
Der hat ja so einen Bart, der sieht aus wie so ein Waschbär-Ding ins Gesicht gesprungen ist, ein schwarz-weiß und stinkt ihr Bart.
Und dann denke ich auch so, Mann, ey, wann hat das denn angefangen, dass du gar keine anderen Hobbys mehr hast oder gar keine Interessen oder Bücher liest oder dir die Welt mal anguckst und mal spitzfindige, schlaue, auch geile Beobachtungen machst, sondern wie so ein YouTuber irgendwie, der sich jetzt getroffen fühlt, da so eine Abhandlung macht. Wirklich schade. Finde ich schade, weil ich sag's dir jetzt direkt, ich hatte vor 10 Jahren bisschen Sympathie mal gehabt. Was heißt Sympathie? Und dachte, muss es auch geben, diese Seite der Welt. Finde ich völlig okay. Aber inzwischen denke ich auch, Mann, ey, das kann nicht sein, dass Leute über 50 wirklich nur noch so eine Scheiße machen.
Die Lehre von dieser Veranstaltung, ne, war wirklich, dass das alles nur online funktioniert. Sobald du mit den Leuten zusammenstehst, selbst wenn sie das gerne sagen, wenn steht da Christoph Ploss neben mir, kommt da einfach, ich unterhalte mich mit, wer war das? Marco fucking Wanderwitz. Habe ich noch nie, kenne ich nur von Twitter.
Der Sänger?
Der Wander, genau. Marco von Wander. So, und der ehemalige Ostbeauftragte der CDU, irgend so einer, also der in seinem Landesverband, alle hassen den total, die CDU Sachsen hasst den total, weil der sich traut, nicht nur so merkwürdige, trennende Statements rauszuhauen, sondern weil der sich interessiert für andere Leute und guckt, ob es irgendwelche anschlussfähigen Möglichkeiten gibt, ob man vielleicht zusammenarbeiten kann, statt irgendwie immer nur neue Gräben aufzureißen. Und deswegen diesen ganzen Vogue-Scheiß, also dieses komische Niederreden von Leuten, die zum Beispiel dafür sind, dass Transmenschen die gleichen Rechte haben wie alle anderen und mehr auch nicht. Und da will auch keiner in Frauensaunen reingehen und so. Niemand. Es geht nur darum, dass Leute die gleichen Rechte haben und nicht gemobbt und fertig gemacht werden. Und dann, wenn einer sagt, okay, das ist jetzt nicht mein Ding, wo ich jetzt meine ganze politische Karriere dran aufhänge, dann wird er fertig gemacht von seinen Leuten, weil die gerade einen anderen Take angefangen haben. Dann kommt da Christoph Ploss von der Seite rein und ich denke, das Einzige, was der jetzt sagen kann, ist Vogue Bubble, Cancel Culture oder der hat einfach gar nichts gesagt, weil der ist einfach wieder umgedreht und dann bist du den ganzen Abend da und denkst, okay, das sind so nette Leute eigentlich.
Wenn das scheiß Internet nicht wäre, genau, und man sich nicht aus der Ferne so ankacken würde, wenn man sich nicht über diesen, sag ich mal, Internetweg sich auf dem Kopf Bilder aufbauen würde, seine Wut sich wahrscheinlich stundenlang, ich meine, Jan Fleischhauer, der hat bestimmt tagelang dich im Kopf gehabt und über dich nachgedacht, bis er sich da hingesetzt hat.
Ich glaube, so lange denkt er gar nicht.
Das muss dich ja so lange beschäftigen, dass man denkt, dass das jetzt das Relevante ist, was man machen muss. Mhm. Keine Ahnung. Dieter Nuhr-Interview habe ich mir auch angeguckt, fand ich allerdings relativ souverän. Ist jetzt auch eine Sache, also gar nicht so böse, also es ist jetzt eine Sache, ich weiß nicht, ob du auch Bock hast, darüber zu reden.
Kann ich gerne drüber reden. Ich fand allein nur die Frage schwierig, muss man das überhaupt ausbreiten? Geht man überhaupt in solche Formate? Das ist in diese komische Reichelt-Bubble, der ja auch komplett abgerutscht ist. Also muss man ehrlicherweise, also was heißt, ich glaube, der war
einfach Reichelt nimmt Teile unseres Podcasts und macht daraus Sendungen auch, so ist es ja wirklich so. Ja, da habe ich neulich irgendwie, aber das gucke ich, kann ich mir nicht angucken.
Aus unserem für Podcast Bad Energy macht der Sendung?
Also Ausschnitte und oder aus irgendwelchen, irgendwas war da auch gerade, keine Ahnung. Da habe ich wirklich keine Lust mehr, es anzugucken.
Es war auf jeden Fall ein crazy Abend und ich bin so fassungslos da weggegangen, weil das die große Problem ist, glaube ich, diese wahnsinnige Distanzlosigkeit von allen am Ende. Ich finde das ganz schön, dass man sich mal irgendwie kennenlernt auf eine Art und dieses Abklopfen war auch echt spannend. Was ich schon echt gespürt habe, ist, weil ich da wirklich echt in meiner Privatklamotte aufgelaufen bin. Also weißt du, der jung gebliebene 42-Jährige im Carhartt-Pulli oder so, also in so einem Lappenclown. Ich sah einfach aus wie ein Clown. So richtig mit
Mütze. Ich kenne das ja, wenn du da so ankommst.
Genau,
mit, also, weißt mit du, dieser so, Mütze, die ja immer so schräg
genau, auf,
wie ein kleiner Junge.
Genau, und wo alle dann sagen, Herr Böhmermann, haben Sie sich verkleidet? Ich so, nee, so laufe ich normalerweise rum. Wenn ich im Fernsehen bin, bin ich verkleidet.
Und das ist dein Signature-Move. Und was ich eigentlich mal machen wollte, und das können wir vielleicht heute spontan machen, Jan, wenn du noch heute ein bisschen in Quatschlaune bist, die großen 5 Stars und ihren Signature-Look. Also es gibt ja so Leute, die haben immer so einen Look, zum Beispiel Sido, die sieht immer ein bisschen ungepflegt aus, immer so diesen Bart, immer diese Brille auf.
Stinkt immer ein bisschen, Signature-Look.
Ja, sieht immer ein bisschen aus, als wenn der Kapuzenpulli schon 3 Tage zu lange angezogen wurde. Und da gibt's ja so einige, Mark Forster hat so einen Look, oder Billie Eilish hatte lange so einen Look mit ihren
beiden Klamotten. Aber jetzt ist ja Marilyn Monroe, ist jetzt sehr damehaft, ne?
Und das wiederum erinnert mich an Madonna, als sie aus der ersten Like a Virgin-Phase rausgekommen ist zu der Material-Phase. Nee, Material Girl, da hat sie zum ersten Mal auch die Marilyn-Phase gehabt. Naja, können wir aber vielleicht auch beim nächsten Mal machen, oder wir lassen es euch, dann könnt ihr das, wenn ihr mit euren Freunden am Lagerfeuer sitzt, wir die großen 5 Signature-Moves von berühmten Leuten machen. Also
ich schwöre dir, jetzt wo ich es angezapft habe, wie ich erst noch versucht habe, das als Geburtstagsparty zu tarnen, aber why not?
Warum auch? Ja,
warum?
Ja.
Es ist eine
die Leute lieben das, wenn du hier auch mal was Wirkliches erzählst und nicht nur irgendwelche Lügengeschichten, dass du Beyoncé warst und so.
Ich war bei Beyoncé, das war keine Lügengeschichte.
Zeig mir ein Foto, dass du da warst.
Ich war der Einzige in der... Glaubst du nicht, dass ich bei Beyoncé war?
Zeig mir ein Foto, dass du da warst. Natürlich ist doch gut, dass du bestimmt warst du da.
Ich war natürlich, ich habe kein Foto aufgenommen, als ich bei fucking Beyoncé war. Ich wollte mir das Konzert angucken.
Und du gehst zum Beyoncé-Konzert und machst kein Foto.
Alle haben Fotos gemacht. Ich war bei Beyoncé.
Wer kein Foto gemacht hat, war nie da. Der hat nie gelebt. Wer nicht einmal am Tag ein Foto macht,
das Allergeilste, der hat nie gelebt. Sorry, aber das Allergeilste war, ich stand dann da rum, hab natürlich nicht gecheckt, dass mich alle auf der Spiegelparty, dass mich alle angequatscht und auch alle angeglotzt haben, so nach dem Motto, was macht der denn hier? Fuck, ich dachte, wir laden den einfach nur ein, der kommt wie immer, kommt er einfach nicht. Und dann hat mir dann meine Kollegin gesagt, ja, die Einladung, die kommt hier jedes Jahr an, aber warum gehst du denn da jetzt hin? Ich habe zum ersten Mal auch gesagt, ich geh da jetzt hin. Und nur weil mich hat Hanna gefragt, kommst du da mit hin? Ich so, ach ja, warum nicht? Ich habe nichts vor am Montag. Und dann bin ich da hingefahren. Und das Allergeilste war, dann so, als sie das gecheckt haben, so, man hat ja den Raum gescannt, wer da alles da ist. Und ich hatte auch so ein Rasenmäher-Roboter, so Geofencing, Teile, Areale des Raumes, in die ich nicht gehen möchte, weil da, keine Ahnung, Sascha Lobo rumsteht und ich habe keinen Bock auf den orangenen Iro oder sowas. So Geofencing. Und dann gab es aber auch Orte, die ich bewusst aufgesucht habe oder auch, wo ich Leute absolut, absolut absichtlich konfrontiert hatte, weil ich wusste, es ist handelbarer Stress und nicht so ein allumfassender Stress, wo man denkt, Alter, ich fange jetzt hier nicht ganz bei Null an, Alter, sondern man war so auf einer Wellenlänge, selbst wenn man sich gar nicht mochte. Und dann das Allergeilste war zu spüren, wie diese richtig seriösen Journalisten sich dann immer so dazu gecreept haben, wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten unterhalten habe, wo die von außen gedacht haben, Moment mal, erstmal, warum ist der hier und warum unterhält er sich denn mit dem oder mit der? Das kann doch gar nicht. Weißt du, das sieht aus wie ein Gespräch, wo die beide auch... Offensichtlich tauscht er nicht nur kurze Sätze aus, sondern das ist ein richtig, Momentchen mal. Dann stellen sich dazu und aus jeder Pore quasi, Moment, ich arbeite mir hier den Arsch ab seit Jahren. Und du blöder Wichser, machst ja einmal eine Comedy-Sendung in der Woche. Und jetzt willst du hier einen auf Journalismus. Ich bin kein Journalist, ich gucke mich an, Alter. Ich stehe hier einfach nur, ich bin siebte Gewalt, Alter. Ihr seid vierte Gewalt, ich bin siebte Gewalt. Ich komme noch weit nach Reddit. Haltet alle die Fresse. Das hat sich richtig gut angefühlt. Das war so richtig so zum Greifen.
Das hat dich vielleicht auch ein bisschen gegroundet. Dann weißt du auch, wofür du das alles machst.
Und ich habe Kajan Özkens kennengelernt. Kajan Özkens von Macht und Millionen habe ich endlich kennengelernt. Den Host.
Kenn ich auch. Wer ist das denn?
Kajan Özkens, der Moderator, der Chef von Business Insider und Moderator von Macht und Millionen.
Ich komme gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Leuten.
Aber hab ich schon mal, das ist ja auch ein Springer, Axel Springer Verlag. Business Insider, die Primel auf dem Grab von Axel Springer, also wo man dann nicht, wo nicht mit der Bazooka geschossen wird, sondern mit so Stecknadeln geworfen wird, also so ein journalistisches Feigenblatt, so wie früher die Welt. Und der macht einen tollen Podcast mit Solveig Gode, Macht und Millionen, habe ich öfter auch schon empfohlen, obwohl es ein Springer-Podcast ist, kann man sich das anhören, weil er eben tolle Sachen toll erklärt. Dann habe ich ihn kennengelernt und gedacht, ach, deswegen spricht er so, das ist einfach 1:1 genauso wie im Podcast. Das war wahnsinnig nett. Also Leute kennengelernt, war wirklich echt eine nette Veranstaltung.
So, jetzt hören wir mal ein bisschen auf mit dem.
Aber es kann sein, dass heute noch durchkommt. Wir haben jetzt schon eine Stunden aufgenommen. Weißt du, was wir machen? Pass auf, Vorschlag. Pitch.
Ja.
Wir teilen diese Sendung heute in 2 Teile. Es ist eh unsere letzte Sendung. Und ich habe noch so viel
auf.
Ich hab nicht mal Maisberger, hab ich noch, und mein Borchardt.
Ich hab auch noch so ein paar Sachen,
Borchardt, die ich mit dir besprechen muss. Ich war im Borchardt ohne dich. Im Borchardt.
Borchert. Ich war im Borchert ohne dich, im Borchert ganz allein. Ist, hey, ich will nicht mehr alleine sein.
Der unsympathischste Podcast ever heute, weil es wirklich so aufgelaufen ist. Ja, Scheißveranstaltung.
Ich wollte jetzt gerade mal wieder ganz kurz, weil ich hatte versprochen in der letzten Sendung, dass ich auch noch ein paar Buchtipps geben will. Eine Sache muss ich erzählen. Tobias Friedrich hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Flussregenpfeifer. Das hat er mir vor 2 Jahren schon zugeschickt und es ist sehr umfangreich, wie du siehst. Und ich hatte damals angefangen und hatte nach 180 Seiten das Buch zur Seite gelegt, weil ich bin so ein Typ, der liest so 3 Bücher manchmal gleichzeitig. Und dann habe ich das wirklich 1,5 Jahre nicht gelesen, aber es ging mir nie aus dem Kopf. Jetzt bin ich dabei, dieses Buch zu Ende zu lesen und es ist wirklich toll. Es ist eine geile Geschichte von einem arbeitslosen Hamburger, der 7 Jahre lang um die halbe Welt gereist ist, beziehungsweise mit seinem Boot um die Welt gefahren ist. Und es ist eine Geschichte von Freundschaft. Es geht um ganz viele starke Personen in diesem Buch. Es ist wirklich macht gerade total Spaß, das zu lesen. Der Flussregenpfeifer von Tobias Friedrich wird diesen Sommer auf alle Fälle fertig gelesen. Tolle Geschichte. Kann ich jedem nur empfehlen, der ein geiles Buch braucht, wo man sich so richtig reingrinden kann. Dann hatte ich auch nie zu Ende gelesen, bin ich auch noch dabei. Jennifer Egan, Candy House. Und ich muss sagen, finde ich auch ein richtig gutes Buch. Macht mir total Spaß. Hatte ich auch schon angefangen, bin ich jetzt gerade wieder dabei. Die kann so starke Sätze machen. Das letzte Buch, was ich empfehlen kann, ist T.C. Boyle. Das neue Buch habe ich noch nicht gelesen, aber alle sagen, es soll ein ganz großer Wurf sein und irgendwie freue ich mich darauf. Jetzt möchte ich noch ein Buch empfehlen. Das ist ein Musikbuch von einem Produzenten und das heißt Are We Still Rolling? Und dieses Buch ist eigentlich, erzählt so seine Zusammenarbeiten mit allen möglichen großen Künstlern und das Buch heißt Studios, Drugs and Rock'n'Roll, One Man's Journey Recording Classic Albums von Phil Brown. Are We Still Rolling? Gibt es nur auf Englisch, aber ihr seid ja alle moderne Menschen, könnt Englisch und es ist ein geiles Buch, wenn du wirklich Musikfan bist und Geschichten hören willst, was passiert ist, wenn du wirkliche Exzesse hören willst, aber wenn du auch Verwerfung unter Künstlern hören willst, grandios geschrieben, lese ich immer mal wieder rein, Are We Still Rolling von Phil Brown, so habe ich ein paar Buchtipps rausgehauen. Es gibt aber so viele andere geile Bücher noch, Leute schreiben mir dann auch immer, du musst mal den empfehlen und das, aber wir sind ja auch kein Literatur-Podcast, ich will dich nicht so lange langweilen.
Nee, ganz im Gegenteil, aber ich finde das ganz toll und ich muss mir das gleich nochmal wieder, entweder zeigst du es mir gleich nochmal, ich schreibe es mir einmal mit, weil ich tatsächlich auch noch ein bisschen Lesebedarf habe. Ich war diese Woche bei Dussmann, Kult kann man auch mal ruhig sagen, tolles Kulturkaufhaus, ist ja ohnehin bekannt in Berlin, gehe ich gerne stöbern und habe mir 4 Bücher gekauft, die würde ich erstmal gleich droppen nach einer kleinen Pause. Es ist komplett.
Ich muss sagen, dass ich gerade auch gelesen habe, eine Geschichte aus Olli Polaks Buch und dein lieber Kollege, der hat auch ein Buch geschrieben, ein Episodenroman, der heißt L'amour numérique und
richtig mit die Seiten sind gedruckt dieses Mal, ist richtig, also nicht keine leeren Seiten als Konzept.
Keine leeren Seiten, persönliche Geschichten von ihm. Emsland fand ich richtig gut, kann ich auch jedem empfehlen, der, sag ich mal, Kurzgeschichten beziehungsweise auch etwas Leichtes haben will. Ist sehr amüsant, kann man gut durchlesen. Mhm. Und ich könnte jetzt hier noch weitermachen mit so vielen Büchern. Dann hat
du bist eine kleine Leserade. Du bist
von unseren Hörern
Lexikon vom Käse.
Vom Käse geschickt. Und weißt du was? Es gibt so geile Käsesorten. Das ist einfach der Hammer. Ich würde so gerne noch mal eine richtig große Käsereise machen. Ich möchte hiermit gerne für Vox oder für so NDR.
Studiosus, aber mit Käse. Käsiosus.
Also, ich bin wirklich eine kleine Käsemaus, deswegen werde ich auch nie vegan werden. Und deswegen wollte ich mal sagen, es gibt diese Serie mit Gérard Depardieu und so einem anderen Heini, wie sie durch Europa fahren und so verschiedene Käsemolkereien besuchen und ähnliche Sachen. Ey, ich bin ein Typ, der Interesse am Leben und am Essen hat, ne? Und wenn ihr vielleicht noch eine geile kulinarische Sendung habt und irgendwie Lust habt, dass das auch mal wieder ein weißer alter Cis-Mann moderiert, der auch ein bisschen käsig im Gesicht ist, ne? Dann würde ich mich hiermit zur Verfügung stellen, mal wieder so eine Reise zu machen. Das wäre was mich noch reizen würde, aber wieder im Fernsehen
mein großes Comeback zu feiern. Das wäre, ehrlich gesagt, das wäre modernes Fernsehen. Es geht immer um Representation. Eine Sendung, die Queer-Community repräsentiert, sollte von Queer-People moderiert werden. Und wenn die Käse-Community ins Fernsehen will, dann am besten von einem käsigen Typen.
Willst du damit etwa sagen, dass queere Leute keinen Käse mögen?
Das möchte ich damit sagen. Nee, aber ey, wenn du jemanden suchst, der eine Produktionsfirma hat, eine Fernsehproduktionsfirma und immer auf der Suche nach heißen Formaten ist, du sprichst mit dem Richtigen, Alter. Und ich habe auch Erfahrung inzwischen mit kulinarischen Sendungen. Übrigens auch schöne Grüße von Anke Engelke, Iris Berben, die hat sich sehr...
ach, Iris.
Hat sich sehr an unsere Sendung erinnert. Erinnerst du dich daran, ja, dass wir sie auch mal...
Na klar.
Iris Berben, das war die geschriebene Sendung war das, glaube ich. Wo wir.
Ich habe schon öfter mit Iris Berben zusammengearbeitet.
Ganz, war ganz nett, ganz fantastisch.
Super.
Berliner, ja, Drag Queen, Jessica Parker, Laura Freigang. Auch, also wirklich nur tolle
Leute. Vom Namen.
Jessica, ja, Parker, cool, im BKA-Theater. 2,10 Meter groß. Das erste Mal, dass ich beim Kochen nach oben gucken musste. Aber eine Käsesendung, Olli, mit dir nächsten Sommer. Wirklich. Die Käsetour mit, da brauchst du aber wie Sarah Wiener so ein lustiges Gefährt, ein kultiges Auto, mit dem du übers Land dann immer fährst, für die Zwischenschnitte.
Liebe Fans von Böhmi Brutzelt, ne, bevor ihr die neuen Folgen guckt, tut mir mal wieder einen Gefallen. Aha. Geht nochmal auf YouTube und guckt nochmal das große Grünkohlessen mit Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Das
gibt es noch bei YouTube. Und guckt mal da die Schürze, die ihr umhabt und die Art und Weise, wie er da schon kocht. Ich glaube, das waren die ersten Kinderfußstapfen, in die du getreten bist, deiner großen Kochsendung, die du jetzt hast. Weil da warst du so ein agiler Typ und hast auch noch mit einer Sicherheit den Grünkohl umgerührt, die ich manchmal bei Böhmi Brutzelt vermisse. Du warst da damals, ich habe wirklich gedacht, wie der da reinkommt. Du bist da angekommen wie so ein Alpha-Mann damals, ja, noch. Du hast gesagt, du hast den 3 Tage zu Hause durchziehen lassen.
Hab ich auch.
War auch besser als meiner. Dafür habe ich gepunktet mit den karamellisierten Kartoffeln.
Das stimmt. Ah, und du hast, ja, und du hast, wie heißt das nochmal, dicke Backe? Nee, wie heißt das nochmal?
Backe, das hat 1000 Mark an dir gemacht. Genau. Der die Backe ausgebraten.
Das war, ich habe das vor allen Dingen gut in Erinnerung, weil ich nicht glauben konnte, dass es 1000 Mark an dir wirklich gibt.
Bis auf einmal da war und die Backe gemacht
hat. Ich habe einfach gedacht, dass du mir Scheiße erzählst. Weil, muss man auch mal schon mal sagen, das wissen die Leute auch, dass viele von den Figuren, die wir hier so in die Sendung einführen, auch viele Geschichten, komplett entweder erlogen und erstunken sind oder sehr... Oder
einfach wirklich wahr sind.
Oder, ja, oder sehr abstrakt abgeleitet von nur ganz bisschen Wirklichkeit, aber einige sind auch einfach 1:1 wahr. Wie zum Beispiel die Spiegel-Hauptstadt-Party, wo dann auf einmal Franziska Giffey auf die Party kam und mich so anguckt und ich so, alles gleich, dreh mich weg, Alter. Geilster Spruch, geilster Spruch des Abends, kam, also den ich richtig, also richtig eklig, ne? Aber heute, ich erzähle vom Borcher, ich pack nochmal alles aus. Es wird Ablage gemacht.
Die Leute haben jetzt 8 Wochen Zeit,
ja, 8 Wochen lang Zeit, darüber zu lästern. Heute wird genug Material in den Äther geblasen. Da gab's so eine Fotobox, wo man sich kultig fotografieren lassen konnte. Und dann kriegte man ein Foto hinterher, da konnte man auch mit mehreren Leuten reingehen, so ein Fotokasten, wie am Kotti steht. Da konnte man das Heroin nehmen, was auch zur Verfügung stand und sich fotografieren. Und das Foto, was dann da rauskam, sah aus wie so ein Spiegel-Titelbild. Und da haben mich so 5 mir vorher nicht bekannte SpiegeljournalistInnen dann, hey, Herr Böhmermann, wollen wir ein Foto zusammen machen? Ich dachte so, ach komm, ist alles, es ist irgendwie 1:30, alles scheißegal. Ich muss gleich
der noch. Der ist mit, sowieso alles egal.
Und ich mache es mich noch unterhalten. Der stand auch dann da rum, der hier Goebbels.
Der Schauspieler mit den dunklen Augen.
Genau.
So ganz dunkle Augen.
Ganz nett, ganz,
ganz
und,
nett, ne?
Und dann gehe ich mal kurz da rein, bin ich da reingegangen. Und dann sagte einer der Journalisten zu mir so, na, und wie ist das mal auf dem Spiegeltitel zu sein? Ich so kurz ratter, überleg. Dann sag ich, nee, pass mal auf, ich Gegenfrage, wie ist das für euch auf dem, weil das, man kriegt so Fotos, das sah aus wie so ein Spiegelcover, was dann da rauskam mit so einem Rand drumherum. Dann sagte er so, na, wie ist das mal auf dem Spiegelcover zu sein? Und ich dann so ratter, Antwort, ja, mal, nee, ganz kurz mal Gegenfrage, wie ist das für euch auf dem Spiegelcover zu sein mit jemandem, der schon mal auf dem Spiegelcover war? Und ich so, bäm, Alter, so sieht's aus, Alter, guck mal hier, Alpha-Move. Und habe ich gedacht, wenn ich das noch einmal mache, dann kann ich aufhören mit Podcast, mit dem kultigen Relatable Podcast, da bin ich einfach ein Arschloch wie alle anderen, auch bin ich wahrscheinlich sowieso eh. Aber es war wirklich ein
Es war ein Fegefeuer der Eitelkeit.
Es war ein gar nicht so der Eitelkeit, da habe ich schon schlimmere Veranstaltungen erlebt, wo alle dann so eine exzentrischere Brille nach der anderen kamen. Es war im Grunde genommen eine riesige Messerstecherei, nur ohne Messer. War eine Party und eine Messerstecherei, jeder hat sein eigenes Messer mitgebracht. Und einige Messer waren wesentlich kleiner als gedacht. Andere Leute haben einfach die Machete ausgepackt, wo man gedacht hat, Alter, wo kommt das denn jetzt her? Und dabei wurde halt nicht zu viel getrunken. Das war auch spannend zu bemerken, es war niemand betrunken, weil sich das keiner leisten konnte, betrunken zu sein. Das waren alle hatten so ein Bier, so ein locker Bier. Und danach haben alle gemerkt, wenn ich jetzt noch eins trinke, dann verplapper ich mich komplett und bin völlig weggeschossen irgendwie. Also es war
natürlich dein Fan, wenn du da wirklich betrunken und irgendwann die Kontrolle verloren hättest. Aber ich kenne dich
ja. Nee, leider
ja
nicht. Das ist leider gar nicht mein Ding.
Nee.
Hab dann so 1-2 Mal in so einer Runde, wo alle sehr gelallt haben, auch mitgelallt, damit die denken, ich bin genauso besoffen wie die. Aber war ich natürlich nicht. Ich würde...
Ich habe mein ganzes Leben und ich habe mir bestimmt, sagen wir mal, deutlich mehr einen reingebreitert als du in meinem Leben. Ne? Und ich habe noch nie einen Filmriss gehabt.
Echt?
Es gibt ja diese Leute, die immer einen Filmriss haben, wenn sie... Und oft, lange Zeit habe ich das gedacht, dass Leute, die einen Filmriss haben, einfach nur sich nicht mehr schämen wollen oder für das, was sie am letzten Abend gelabert haben und sagen, ich kann mich ja nichts erinnern, ich habe einen Filmriss. Aber Filmriss gibt es ja wohl wirklich und leider hängt das auch oft mit Alkoholismus wirklich zusammen, dass das das erste Anzeichen ist, ganz oft, wenn du dir wirklich so einen reinbretterst, dass du dich an nichts mehr erinnern kannst. Ich selber bin so ein Kontrollfreak, selbst in den schlimmsten Momenten meines Lebens.
Du bist ein Kontrollfreak oder was?
Ja.
Das ist jetzt ein neues Image oder was versuchst du jetzt hier?
Mit anderen Worten, mein Uropa hat mir immer, da war ich 5 oder 6 gesagt, pass auf, keiner passt auf dich auf, wenn du nicht auf dich selber aufpasst. Du kannst sterben, wenn du nicht auf dich aufpasst. Gott. Da ist ein Elektrozaun hier, so richtig hart, so eine okay, Opa, werde ich nie vergessen, oh Gott, wie der mir das gesagt hat. Mein Uropa war es auch, der mir, als ich so 4 oder ich weiß nicht, wie alt ist man, wenn das Bewusstsein kommt, dass du irgendwann sterben musst. Das hat er mir in der Scheune auf
4 oder 5.
In der Scheune da stand ich auf so einer Leiter und die hatte eine Scheune und oben waren die und ich wollte gerade nach oben klettern und ich meinte, Opa, muss ich irgendwann sterben? Er so, ja, musst du. Du musst irgendwann sterben. Und ich stand da und hab wackelige Beine gehabt und ich so, und du? Ich so, ja, ich muss auch sterben, meinte er zu mir. Und wahrscheinlich auch früher als du. Hoffentlich früher. Und hat das so erklärt. Und das ist ja auch nochmal eine wahre Geschichte, dass der nun mal diesen Freund hatte, Schorsch, das ist die Geschichte, die ich schon öfter erzählt hat, den ich sehr abgöttisch geliebt hat, der auch, wie mein Opa im Krieg war, schwere Depressionen, Alkoholismus hatte und sich erhängt hat in dieser Scheune. Und da war ich 8 Jahre alt und dann hat mein Opa am Küchentisch mir morgens gesagt, den Schorsch, den hat der liebe Gott mit dem Lasso letzte Nacht geholt. So ist das Leben, ey. Das ist,
ich weiß noch, als ich das gecheckt habe, dass man sterben muss, das war ich auch 4, 5 und da lag ich im Bett und bin dann zu meinen Eltern runtergelaufen, die im Wohnzimmer noch gesessen und Becks getrunken haben. Wie jeden Abend, dann nicht wieder.
Und das irgendwie klären wollte.
Und dann so, ne? Papa, Mama, muss ich auch sterben? Und dann so, oh Gott. Und dann beide Eltern waren so, Alter, das ist 22 Uhr, wir haben jetzt echt keinen Bock mehr auf die Gespräche, ganz ehrlich. Und dann weiß ich noch, wie sie versucht haben, mir das zu erklären. Nee, da muss man nicht traurig sein, ist alles halb so schlimm. Und ein schöner Satz, dass das Schlimme ist ja nicht der Tod, sondern die Furcht vorm Tod. Ne? Und wenn man das erstmal so weggebügelt hat, dass die Furcht unbegründet ist, weil es erstmal jeden trifft, das ist so ein schöner Gleichmacher und man keine Angst haben muss, dann ist das Schlimmste eigentlich erledigt.
Das war damals noch kein Trost für mich, dass es jeden trifft. Das fand ich eher noch schlimmer, ehrlich gesagt. Weil ich,
du auch?
Das fand ich eher noch schlimmer, dass alle das müssen. Das ist ja mit der Zeit, ich glaube auch, dass ich hoffentlich werde ich alt, also wenn man alt wird, dass man im Alter versucht, damit anders umzugehen. Ich habe mich mit einer großen Künstlerin unterhalten und die hat gar
Marlene
keine
Dietrich?
Angst davor. Nee, und die hat mir gesagt, sie ist froh, wenn irgendwann Ruhe ist.
Das kann ich total verstehen.
Und ich kann das so ein bisschen, auch diesen Satz, sie meinte, ich bin irgendwann froh, wenn Ruhe ist. Das ist für mich auch eine Erlösung. Und ich glaube, ich kann das verstehen. Trotzdem, noch nicht, Leute, noch ist nicht Feierabend.
Heute ist
wir sind zwei Freunde, wir sind eine Seele in zwei Körpern und wir sind noch viel mehr Körper und eine Seele, weil ihr gehört auch alle dazu. Und wir machen heute einfach mal hier Pause und machen weiter. Wollen wir denn die Mittwochssendung oder die Sonntagssendung das ausstrahlen?
Wir machen es folgendermaßen. Erstmal ist das unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Wir kommen wieder Ende August, ich glaube am 25. August oder 27. August. Ich blätter mal kurz in den Kalender, Momentchen mal. Wir sind wieder da. Die erste Sendung, an der wir wieder da sind, das ist der 27. August. Wir sind richtig lange weg. Ich hoffe, es wird ein paar Best-ofs geben und wir werden uns zwischendrin mal melden mit irgendwie frechen Witzen bei Instagram. Olli, ne, wir zwei, du vielleicht. Machst du was?
Ich mach Instagram erstmal aus. Es kann sein, dass ich im Spätsommer kurz mal so einen Song veröffentliche. Das wollte ich nur mal sagen. Ich hab einen YouTube-Kanal, der heißt Monsieur Piccolini. Den habe ich schon ganz lange. Und wenn ihr Lust habt, den zu abonnieren, würde ich mich freuen. Hat, glaube ich, 2000. Ich habe mich nie darum groß gekümmert, aber da kann sein, dass ich da mal so ein, zwei...
1000 Like, Olli.
Videos irgendwie veröffentliche. Wenn ihr Lust habt, YouTube, Monsieur Piccolini, kann sein, dass da mal jetzt was veröffentlicht wird. Und wir sind aber natürlich am Ende, weil Jan, ich habe noch einiges mit dir zu besprechen.
Ich muss auch noch, weil jetzt fällt mir gerade ein, dass auch die Bild-Chefredakteurin
noch nicht, bei der Spiegel- noch nicht den Namen sagen, aber ich würde jetzt gleich wir machen jetzt mal kurz Stopp hier, sagen Tschüss und machen aber neben noch auf und
strahlen
den
nächsten Sonntag aus. Moment, ganz kurz, pass auf, dann machen wir Folgendes. Es ist jetzt wirklich spontan entschieden. Sorry, Leute, dass wir euch auf die Folter spannen. Aber das war Fest und Flauschig für diese Woche. Heute ist Sonntag, der 25. Juni. Wir machen jetzt einen dicken Break, weil wir haben jetzt echt eine Stunde gelabert. Das kommt mir aber nicht so vor, aber ich habe echt Dampf auf der Düse. Und dann quatschen wir gleich noch ein kleines bisschen weiter oder machen noch einfach die nächste Folge. Nächste Woche ist quasi die zweite letzte Sendung vor der Sommerpause. Und dann reden wir einfach weiter. Und ich kann auch direkt sagen zur Ankündigung, die Bild-Chefredakteurin war da, Paul Ronsheimer war da, der Bundeskanzler ist auch da rumgelaufen. Wer mit wem? Wer hat wen angefasst? Gibt es heißen Gossip aus der Berlin-Bubble? Gibt es ethische Schwierigkeiten, wenn man zu so einer Party geht und trotzdem danach versucht, ein unabhängiger Journalist zu sein? Alle Bewertungen. Warum sind Konservative wirklich verzweifelt? Warum ist Christian Lindner nicht gekommen? Ganz merkwürdig. Wer sieht wie aus? Wer ist wie groß? Wie riecht eigentlich Ricarda Lang? Wie riecht
das und vieles mehr besprechen wir gleich in der Sendung, die ihr nächsten Sonntag oder Mittwoch hört, das weiß ich nicht.
Nee, wir machen das nächste Woche Sonntag. Also wir machen, am Mittwoch kommt gar nichts oder ein Best-of oder sowas. Und die nächste Ausgabe von Fest und Flauschig kommt nächsten Sonntag, ist aber im Grunde genommen nur der zweite Teil dieser Sendung. Und ich habe so viel auf dem Zettel stehen und ich werde mich, jetzt habe ich mich schon im Kopf und Kragen geredet, werde nie wieder eingeladen zu dieser Veranstaltung. Ist aber okay, sicher.
Bist du eh nicht mehr hin. Aber ich habe dir auch noch was geschickt. Nicht sagen, was ich dir geschickt habe, aber kannst ja mal ganz kurz gucken. Ich glaube nicht, dass schon mal sagen, dass das auch doch ein interessantes Thema werden wird.
Schickt dir das also, jemand oder hast du irgendwie so einen Suchmechanismus am Laufen?
Nee, den hat mir, das hat mir ein Hörer namens Marius geschickt, der auch durch Zufall draufgestoßen ist. Also es ist kein Thema, was schon mal im anderen Podcast behandelt wurde, sondern er hat das entdeckt und ich muss sagen, was die Menschheit sich alles ausdenkt, ist immer wieder bemerkenswert.
Warum? Mehr in der nächsten Sendung. Warum lädt man Sandra Maischberger eigentlich in ihre Sendung immer noch Faschos ein? Da war wieder ein Fascho bei ihr, Nazi, und hat einfach Nazi-Sachen gesagt. Richtig dumm. Und ich frage mich immer, ob die das macht, weil sie, wenn die Nazis eines Tages an der Macht sind, ob sie dann von denen auch in die Talkshow eingeladen werden möchte. So nach dem Motto, ich habe doch noch ein Gut bei euch. Ob die glauben, ob sie glaubt, dass das funktioniert oder was es irgendwie bringt. Ob das immer noch dieser Satz ist, ja, aber es gibt's ja als Meinung, da muss man das auch abbilden. Die entlarven sich dann selber. Nee, Alter, ganz ehrlich. That's not the way to go, Sandra. Sorry.
Nee, momentan ist es nicht so, dass Sandra. Sie sich selber entlarven, sondern ganz, leider ganz genau wissen, wie sie momentan eine aufgebrachte Bevölkerung oder die Leute, die aufgebracht sind, irgendwie versuchen zu überzeugen. Keine gute Zeit, was Politik angeht. Auch darüber sprechen wir, aber auch über leichte Kost in der nächsten Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns drauf.
Ich muss noch eine Sache sagen, weil am Mittwoch kommt eine Sache raus, ein Film raus, wo ich sagen muss, dass ich das sehr, ich weiß nicht, ob der wieder bei Netflix, ob der da irgendwie untergeht, ist ein Netflix-Film da rauskommt. Und ich habe darüber vor langer Zeit mal gelesen, als ich dann gesehen den Trailer gesehen habe vor 2 Wochen, habe ich mich total gefreut, dass das tatsächlich mal aufgearbeitet wird. Kennst du das Eldorado in Berlin, eine alte Kneipe vor dem Krieg? Es geht ja immer, so im Geschichtsunterricht gelernt, ja, das Berlin der 20er Jahre, da war alles möglich, das war eine Welt offen, das war eine Weltmetropole, das war liberal, das war sexuelle Ausschweifung, das war ganz modern. Und tatsächlich war bevor die Nazis 1933 die Demokratie erledigt haben und Deutschland und die Welt ins Unheil gestürzt haben, war Berlin und Deutschland, Teile von Deutschland, progressiv tatsächlich auch, was die Queer-Community angeht. Und es gab in Berlin einen Laden, der hieß das Eldorado. Und das war ein Eldorado für die Schwulen, Lesben, Trans-Community, Trans-Menschen zu einer Zeit, wo man dachte, das kann doch gar nicht sein, eine Queer-Community, die wie heute ähnliche Ausprägungen, das sah aus wie ein Club in den 70er Jahren in New York, wenn man sich da die Fotos oder die wenigen Sachen, die es da gibt, anguckt oder die Geschichten hört. Und es gibt über das Eldorado ab Mittwoch eine, ich glaube, ganz fantastische Dokumentation bei Netflix. Ich schaue mal kurz, wie die heißt. Eldorado. Alles, was die Nazis hassen. Und es ist irgendwie ganz klein nur ganz klein angekündigt auf der Seite. Ich habe auch noch nicht so viel davon gelesen. Aber diese Geschichte ist wahr und die Geschichte ist ganz spektakulär und komplett unerzählt. Und ich finde das vor allen Dingen schrecklich mit Blick auf, wenn das möglich war, 2 Jahre bevor Hitler kam, was sagt das eigentlich aus darüber, wie schnell Dinge wieder verschwinden können, wie schnell so eine Gesellschaft und Freiheit umschlagen kann in das komplette Gegenteil. Und guckt euch mal den Trailer an, wenn ihr das jetzt am Sonntag seht. Ist 1,5 Stunden lang und ich glaube, das ist sehr gut. Und ich habe so Reenactment-Szenen gesehen. Man lernt sehr viel über das Berlin der 20er und frühen 30er Jahre. Und so ein bisschen ist es auch so eine Pause, Blaupause für heute, dass man auch so ein bisschen was lernt über Freiheit und wie schnell die wieder weg sein kann. Man glaubt nicht, dass das vor Hitler war, bevor Nazi-Deutschland kam, in Berlin.
Das Haus gibt's. Wenn ihr jetzt in Berlin seid und Eldorado googelt, das ist in der Kurfürstenstraße und ist ein Steakhouse und hat nichts mehr mit dem von damals zu tun. Nur ganz kurz zur Information, habe ich gerade gesehen, dass es gibt da zwar gute Tapas und haben auch relativ gute Google-Bewertungen, aber ist ein anderer Laden.
Ich finde es super. Kurz.
Nicht, dass ihr mit so einer Erwartung dahin geht und denkt, Eldorado, Berlin, nee, das ist ein Steakhouse, ein argentinisches inzwischen. Nur ganz kurz zur Info.
Ich weiß nicht, ist das denn, hast du geguckt, ob das an derselben Stelle war? Ich glaube, es ist Eldorado. Eldorado, Alter, Standort. Komm, hier googelt der Chef noch selber.
Ja, ich glaube nicht, dass es der gleiche Standort ist.
Eldorado, Berlin, hier ist es.
Eldorado ist auch so ein klassischer Name für ein Steakhouse.
Nee, pass auf, in der Motzecke Kalkreuthstraße. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag. War vor dem Zweiten Weltkrieg der Name zweier bekannter Travestie-Lokale in Berlin in Bildern verewigt. Über kein anderes damaliges Szenelokal gibt es so viele Quellen und Bilddokumente wie über die beiden Eldorados. Also es gibt zwei Eldorados. Zwei. In der Kantstraße Ecke Bleibtreustraße und in der Lutherstraße Ecke Scala. Ich lese... Egal, Eldorado am Mittwoch gucken bei Netflix.
Ihr wisst, was ihr gucken könnt auf Netflix. Black Mirror ist auch raus, neue Staffel.
Hey,
ich habe die erste richtig wieder viel gut, aber die erste Folge mit Salma Hayek fand ich schon ganz gut. Die anderen habe ich noch vor mir. Ey, wir quatschen gleich hier weiter, machen kurz mal Pause und das hört ihr am nächsten Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Sommer. Danke, dass ihr immer noch unseren Podcast hört und nicht irgendwelche anderen Schweine inzwischen euch irgendwie reinzieht. Macht's gut, bleibt gesund und Dankeschön fürs Zuhören.
Ja, ist ja gleich von Borchert noch. Ich war in Borchert. Soll ich sagen, was ich gegessen habe?
Das willst du doch alles in der nächsten Sendung erzählen.
Okay, ach ja. Bis nächste Woche. Tschüss, Leute.
Dass du immer noch so weiterquatschen. Man redet so
ja, weil die Musik hier läuft.
Wie so ein Fernseher-Heini.
Ich weiß, was ich hasse. Ich hasse es, die Musik hochzuziehen und dann 30 Sekunden mit dir dich anzugucken und darauf zu warten, bis die Musik zu Ende ist.
Wieso hasse es? Das ist voll schön, wenn wir uns mal angucken. Guck mich doch mal an.
Siehst so gut aus.
Ja. Ich bin also eine Hoffnung fürs Altwerden.
Wie sich mein Blick an deinem Fest saugt, wie gut du aussiehst, ja, mit dem Buddha im Hintergrund vor allen Dingen, Alter, wie so ein
Schicks. So, und jetzt lernen wir mal schon fürs nächste ESC-Finale einfach mal Musik schweigend zu genießen.